glaube tatsächlich, Glück und Gesundheit hängen sehr stark zusammen, was nicht bedeutet, dass wer krank ist, schuld ist, sondern es bedeutet, es gibt immer noch eine Ebene, die wir betrachten können. Und das fasziniert mich jetzt seit 21 Jahren, würde ich sagen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Naturally You, dein Podcast, der dich dabei begleitet, natürlich gesund und glücklich zu leben. Ich bin Sabine und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und reinhörst, denn heute teile ich wieder ein ganz besonderes Interview mit dir. Und zwar habe ich mit der wunderbaren Silja Marlow gesprochen. Ich kenne Silja seit circa 1,5 Jahren. Ich habe an ein paar ihrer Workshops und Trainings teilgenommen. Ich höre ihren Podcast ganz regelmäßig. Ich folge ihr auf Instagram und lass mich einfach immer wieder so gerne von ihr inspirieren und mitnehmen auf ihrem Weg zum Glück. Denn so sieht und beschreibt sie sich als eine Begleiterin auf dem Weg in ein glückliches Leben. Sie arbeitet als Coach und Yogalehrerin, sie ist Bloggerin und Autorin, sie ist Mama und wie ich finde einfach eine so weise und lebensfrohe und lebensnahe Frau, die unheimlich viel zu geben und zu vermitteln hat. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass ich heute unser so, so schönes, offenes und ja, stellenweise auch ernstes Gespräch über den Weg zum Glück mit dir teilen kann. Wir sprechen darüber, wie wir es schaffen, uns mehr von unserer Intuition und inneren Stimme leiten zu lassen, als von inneren Antreibern und Konditionierungen, wie wir dem Drang nach Perfektionismus entgegenwirken können, wie wir aus unseren Angstprogrammen rausfinden können, um mit mehr Leichtigkeit und Freude unser Leben zu gestalten, wie wir alten Schmerz heilen und in Licht transformieren können, warum Meditation ein so wichtiger Schlüssel zum Glück ist, über das Privileg des Älterwerdens und. Also ein richtig schönes und dichtes Gespräch, von dem ich hoffe, dass es dich ebenso sehr bereichern und berühren wird wie mich. Und deshalb jetzt auch genug gequatscht, hier kommt nun das Interview mit der wunderbaren Silja. Ganz, ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen, liebe Silja. Ich freue mich so sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, in den Podcast zu kommen, nachdem ich ja vor ein paar Wochen bei dir war und das so viel Spaß gemacht hat und ich so gerne einfach noch weiter mit dir gequatscht hätte, dass ich mich natürlich jetzt riesig freue, dass wir das jetzt einfach hier tun können. Aber diesmal vielleicht ein bisschen mehr über deine Themen. Und bevor wir da auch direkt reinstarten, vielleicht magst du dich erstmal selber vorstellen. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Hörerin bei mir, die dich noch nicht kennt. Also wer bist du und was machst du?
Was ist los? Nein, erstmal freue ich mich total, Sabine. Danke für die Einladung, für das großzügige Angebot, da bei dir zu quatschen. Ich habe das sehr genossen beim letzten Mal, als du bei mir zu Gast warst. Also freue ich mich total, dass wir heute nochmal die Chance haben, uns auszutauschen. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Silja. Ich werde nächsten Monat 51, habe 3 Jungs und bin selbstständig als Coach und Trainerin und Yogalehrerin und Autorin. Habe einen Blog, der heißt Glücksplanet, und einen Podcast, der heißt Radikal Glücklich, wo ihr Sabine sprechen hören könnt über TCM und wo sie viele tolle Tipps gibt. Ich habe sehr viele gute Nachrichten gekriegt zu unserem gemeinsamen Podcast. Von daher kann ich da nur auch nochmal für werben. Deiner ist ja sowieso super, weil man ja immer was lernt, wenn man sich noch nicht so auskennt damit und immer neue Inspirationen mitnimmt. Also vielen Dank dafür.
Ach, danke für die lieben Worte, Silja. So schön. Ich glaube ja, dass so die Schnittmenge unserer Arbeit klingt immer so ein bisschen freudlos in meinen Ohren, so unseres Tuns oder unseres Wirkens, ist ja so dieses Glücklichsein. Also für mich ist das so ein immer wieder Zurückfinden in diesen ursprungsglücklichen Zustand, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, ne? Wenn, als wir noch so in der Babykarre lagen mit unseren dicken, speckigen Beinchen und unserer Glatze und uns einfach prima fanden, so wie wir waren. Bis dann irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen, Verletzungen uns vielleicht so ein Gefühl vermittelt haben, dass wir nicht in Ordnung sind, so wie wir sind. Und dann, wir angefangen haben, uns anstrengen zu müssen, um irgendwie gut genug zu sein, um es zu schaffen, um mitzuhalten, um gemocht zu werden. Und ich glaube wirklich ganz fest daran, dass es darum geht, in diesem Leben immer wieder in diesen glücklichen Zustand zurückzufinden, wenn es immer nur so kleine Momente hier und da sind. Und mich würde interessieren, wie du das machst, ob du das auch so teilst, diese Idee von irgendwohin zurückkommen, oder ist es für zurückzufinden, oder ist es für dich eher ein Weg, der noch zu einem Ziel führt? Wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Alternativen sehen würde. Ich glaube, dass wir etwas wiederfinden können, und das kann durchaus ein Ziel sein, und wir wissen nicht, was sich dann aus dem Wiederfinden entwickelt. So, das vielleicht dazu, und das hast du gerade schon so schön beschrieben. Ich glaube auch, dass unsere Schnittmenge so gesund und glücklich sein ist. Und während du da wirklich ja auch Fachfrau bist für die TCM-Sache neben Coaching und Yoga und was du alles machst, hat mich sehr schnell fasziniert aus der eigenen Geschichte heraus, was unser Kopf macht. Und wie wir, was wir tun müssen, um unseren, die unangenehmen Angewohnheiten, die unser Kopf sich irgendwie angewöhnt hat, halt, angeschafft hat, ohne dass wir es entschieden haben, wie wir die loswerden können, um uns freier zu fühlen. Und freier tatsächlich auch im Hinblick auf, ja, wenn man so ein Baby anguckt, ne, und hat nicht gerade Hunger hat oder
ja,
so,
genau.
Ne, also diese süßen Momente von den Babys. Natürlich, liebe Mamas alle und Papas, alle Babys sind süß, aber die besonders süßen, wenn die so frisch gebadet sind und einen so rosig anstrahlen, dann ist ja so eine Glückseligkeit in uns. Und das sagt ja auch der Yoga. Also, dass in uns ein Zustand von Glückseligkeit immer ist, wie, ich stelle mir es immer vor, wie so ein Licht in jedem von uns. Die christlichen Menschen würden vielleicht Seele sagen. Also etwas, ein Funken, göttliches Universum oder auch immer, wo noch kein gelernte Angst oder Erwartung oder Druck da ist, sondern wo wir einfach sind und in diesem Sein happy sind. Und darin, glaube ich, können wir lernen zu ruhen. Und wenn wir das nicht beginnen zu fokussieren in unserem Leben, wie auch immer, ob wir das machen, weil wir mit dem Hund raus spazieren gehen und also diese Momente sammeln, wo wir einfach sind und uns selber auch sein lassen, dann glaube ich, dann geht Gesundheit flöten. Also dann zeigen sich Blockaden in schlechten Angewohnheiten, was Ernährung oder so angeht, aber auch tatsächlich energetisch in unserem Körper, in den Chakren. Krankheiten können sich manifestieren. Also ich glaube tatsächlich, Glück und Gesundheit hängen sehr stark zusammen, was nicht bedeutet, dass wer krank ist, schuld ist, sondern es bedeutet, es gibt immer noch eine Ebene, die wir betrachten können. Und das fasziniert mich jetzt seit 21 Jahren, würde ich sagen.
Oh, das ist interessant. 21 Jahre. Das ist ja sehr präzise.
Ich bin jetzt volljährig.
Wie bitte?
Ich bin jetzt quasi volljährig, was das angeht.
Was war denn vor 21 Jahren? Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, überhaupt auf deinem Weg? Das fände ich sowieso spannend. Gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt will oder muss oder möchte ich mich wirklich dem Glücklichsein widmen, erstmal für mich selber? Und dann hat sich dann daraus wie so eine Berufung entwickelt für dich zu sagen, damit möchte ich auch tatsächlich arbeiten und anderen Menschen mithelfen? Oder wie war da dein Weg, wenn du so zurückblickst? Gab es da etwas, wo du gesagt hast, so jetzt ist das mein Thema für mich? Oder war das so ein schleichender Prozess? Ich komme nur drauf, weil du gerade gesagt hast, mit den 21 Jahren, das klang so, oh, da gab es ein Datum.
Ja, ist auch so. Ich kann das schon festmachen, wann das losging. Also es gab jetzt nicht das eine Brett, was mir vom Kopf fiel und dann war irgendwie alles klar, sondern mehr so viele kleine Stücke aus einem Brett oder so, wie man es mal nennen will. Das Bild hing vielleicht ein bisschen. Entschuldigung dafür. Aber ich würde jetzt mal sagen, alle, die gerade zuhören, also das, wenn man, bevor ich darauf antworte, wenn man mal so atmet und fühlt, was eigentlich diese Momente sind, wo wir richtig glücklich sind und nur sind. Ich glaube, die findet jeder. Und jeder hat, wenn man die einmal erlebt hat, eine Sehnsucht davon, möglichst viel zu haben. Deshalb hadern wir ja so, wenn wir genervt sind und dann suchen wir die Schuld woanders oder bei uns und wie auch immer. Dann sind wir so im Kampf. Also jeder kennt eigentlich Glück. Und für mich war absolut augenöffnend, ich bin in meinen 20ern, habe ich die beiden Jungen, meine beiden größeren Söhne sind jetzt schon erwachsen und die sind auf die Welt gekommen und ich habe mich sehr in dieses Kindergroßziehen geworfen, habe versucht nebenbei ein bisschen mehr so schlecht als recht zu studieren und ein Haus gebaut, hatte sehr jung geheiratet und hatten auch einige gute Jahre und mit 30 zerbrach meine Ehe Und ich habe gemerkt, so, ich wusste irgendwie zu meinem 30. Geburtstag, es muss sich jetzt was ändern, es wird sich was ändern, das ist irgendwie nicht mein Leben. Mhm. Also ich kann das gar nicht genau sagen, woran das lag, war eine Mischung aus Unzufriedenheit, unglücklich sein und irgendwie so einem Drang von, das nicht, also ich wusste einfach, es ist nicht richtig gerade alles. Und dann habe ich mich getrennt und saß mit meinen Kindern in einer süßen kleinen Mietwohnung statt in einem schönen Häuschen. Und irgendwie, was man dann alles so abzuwickeln hat. Und natürlich war Freundeskreis und Eltern sind ja von solchen Schritten, wenn sie für andere überraschend kommen, nicht so begeistert. Also ich fühlte mich ein bisschen isoliert. Aber auch dieser Neuanfang und die neuen Möglichkeiten waren auch irgendwie schon aufregend. Also so eine Mischung aus Aufbruch und schön und Traurigkeit. Und ich bin darüber ziemlich krank geworden, weil immer, wenn ich nicht so glücklich bin, mache ich mehr. Das ist mein Muster, was ganz viele haben. Ne? Wenn bei mir was nicht läuft, dann denke ich, Kontrolle und Sicherheit kämen wieder, wenn ich mich nur mehr anstrenge. Also habe ich in dieser Zeit wie verrückt studiert, einen Führungsjob gehabt in Teilzeit mit diesen zwei kleinen Kindern in der neuen Wohnung gesessen. Ich habe dann irgendwann auch einen neuen Freund. Ich weiß gar nicht, wie ich das unter einen Hut bekommen habe alles. Ne? Also keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und ich habe in der Zeit dann irgendwann, ich hatte so einen Zusammenbruch in dieser Zeit mit etwas über 30 und dann habe ich eine Therapie begonnen, um einfach diese, ich dachte, ich habe einfach meine Ehe nicht verarbeitet und diese ganze Traurigkeit und ja, dann macht man eine psychologische Psychotherapie, ne? Dann saß ich da und ich war auch einfach so richtig verzweifelt. Ich konnte manchmal gar nicht aufhören zu weinen. Ich glaube, ich hatte wie so einen Nervenzusammenbruch, würde ich mal heute als...
Klingt so.
Ich bin ja keine Psychotherapeutin, also würde ich mal heute so kühn diagnostizieren. Aber was dann passiert ist in der Therapie, war spannend, weil plötzlich stellte sich raus, dass diese Traurigkeit gar nicht aus meiner Ehe kam, sondern noch eine Traurigkeit war über den Tod meiner Mutter, als ich 9 war. Und dass mein Schuldgefühl gar nicht ein Schuldgefühl nur war aus meiner Ehe, weil sie jetzt quasi gescheitert oder zu Ende gegangen ist, sondern auch ein Schuldgefühl, weil ich als Kind dachte, ich wäre schuld an der Krankheit meiner Mutter. Man entscheidet sowas ja nicht bewusst und sagt, ich glaube, ich nehme die Schuld mal auf mich, sondern das ist ja was, was wir unterbewusst irgendwie sehen und entwickeln. Und das war für mich total befreiend. Es war wie, als wäre so ein großer, grauer, dicker Klotz in meinem Kopf. Und den hat begannen wir plötzlich zu entwirren und Sachen abzukratzen. Und der wurde immer kleiner. Und ich konnte von Woche zu Woche spüren, wie ich leichter werde. Und ich fand das so krass, dass man jetzt Gefühle haben kann, die aus der Vergangenheit kommen und die uns überrollen und uns quasi wieder 9 oder 8 oder 7 oder 4 oder was auch immer sein lassen. Mit der gleichen Ohnmacht, die man als Kind hat, mit der gleichen Verletzlichkeit. Und ich dachte, wieso weiß ich das nicht? Wieso bringt uns das keiner in der Schule bei? Das muss man doch wissen. Das würde ja alles leichter, jeder Liebeskummer. Hör mal, wie viel leichter das gewesen wäre. Die Selbstzweifel, wenn die Figur mal nicht so stimmt und so. Wenn du das weißt, wenn du weißt, okay, ist der Selbstzweifel wirklich von jetzt, wenn du eine Technik hast, oder ist der alt? Oder mischt sich das gerade? Und lernst es zu trennen. Und das hat mich angezündet. Da war ich, als es mir da im Messer ging, dachte ich, das ist ja total krass. Wieso weiß das nicht jeder? Das muss jeder wissen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das Erste, was man dann macht, man studiert Wirtschaftspsychologie. Das hat nur so begrenzt geholfen. Hilft aber heute, weil die Leute immer denken, ich hätte total fundiertes Wissen, weil ich habe das ja studiert. Aber es hat für das Thema nur so ein bisschen geholfen. Ja.
Ja, spannend. Spannend. Ja, das berührt mich sehr, weil wir teilen da ein Stück der Geschichte, was deine Mutter angeht. Das hatte ich mit meinem Vater. Ja, also die gleiche Geschichte quasi oder ähnlich. Und für mich war das sehr lange so ein Anstrampeln dagegen. Also bloß nicht so werden, wie Papa war. Ja. Diese Angst vor der Depression, die Angst vor dieser Dunkelheit. Ich habe das immer wie so eine Dunkelheit empfunden auf dieser Seite der Familie. Ja. Und es war für mich sehr lange so ein davon wegdrehen, davon weglaufen wollen, bloß nicht so sein. Immer wenn ich so Tendenzen gespürt habe von der Traurigkeit in mir, das weggedrückt. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich ja damit wirklich mal, also mir das anschauen konnte und wirklich damit arbeiten konnte. Und ich habe dann viel Aufstellungsarbeit tatsächlich gemacht. Ich habe dann einfach gewisse Teile, ne, also dann, daran, was heißt, daran muss man glauben, aber dafür muss man offen sein.
Das ist mega Aufstellungsarbeit, ist so cool.
Ja, und ich habe einfach immer wieder Teile, die ich in mir gespürt habe, die eben von meinem Vater kamen, von der ganzen Seite dieser Familie, immer wieder zurückgegeben. Und es war ein sehr schöner Prozess, weil ich gleichzeitig auch immer wieder gesagt habe, ne, das Geschenk des Lebens habe ich gerne von dir genommen und alles, was nicht zu mir gehört, gebe ich an dich zurück. Und das war sehr, sehr heilsam. Und jetzt hast du eben gerade gesagt, das fand ich ganz schön, dieses, das hat so ein Licht in dir entfacht oder Feuer in dir entfacht oder Feuer entzündet. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wie geht der genau? There's a crack in everything, that's how the light gets in.
Ja.
Na, und mich würde interessieren, was meinst du, wie schaffen wir das, diese Wunden oder diese Narben, die wir haben, so zu transformieren, dass wirklich das Licht reinkommen darf, aber eben auch, ja, dass wir das, diese Wunden in Licht transformieren und dass dann auch das Licht durch diese Wunden, wenn man sich das so vorstellen will, oder Narben, auch wieder nach außen gehen darf. Weißt du, was ich meine?
Ja, total, total. Ich glaube, es beginnt damit, die anzunehmen. Und das, was du hattest, das hatte ich ja auch. Also wir alle wollen ja eigentlich vom Schmerz wegrennen. Wir wollen, dass wir funktionieren, dass wir liebenswert sind, geliebt werden, angenommen werden, irgendwie Anerkennung kriegen. Also alle haben ja die gleichen Wünsche, nur unterschiedliche Wege irgendwie die zu erfüllen, unterschiedliche Ideen, wie das gehen könnte, Rezepte. Manche sind vielleicht irgendwie günstiger als andere, aber so die Grundidee ist bei uns allen ja gleich. Und zu sehen aber, dass zum Menschsein beides gehört. Also, dass wir, das ist immer eine Frage auch, mir hat geholfen, ich muss ein bisschen ausholen, Entschuldigung, wenn das jetzt etwas holperig ist. Mir hat geholfen, irgendwann zu verstehen, das ist erst im Laufe des Weges passiert, dass die Dinge, die es für mich schwer gemacht haben, wie die, meine Mutter war halt auch psychisch krank und wenn die einen Schub hatte, sie war an Schizophrenie erkrankt, dann war sie ganz abgeschottet. Also sie saß dann wie so ein Roboter ohne Eigenleben irgendwie auf der Couch. Wurde mir berichtet, ich habe daran gar keine Erinnerung. Und ich habe als kleines Mädchen immer versucht, sie zu umarmen und sie hat halt nicht reagiert. Und natürlich hinterlässt das eine emotionale Spur in uns. Und wenn ich an diese Kleine denke, die ich da war und auch an meine Mutter denke, dann kommt eine ganz tiefe Traurigkeit. Und die ist auch in Ordnung, weil sie für mein Mitgefühl und für die Liebe spricht und dafür, dass wir auch ein Gefühl dafür haben, wie es eigentlich sein sollte. Und gleichzeitig aber wissen, dass wir diese, dass wir, und daran glaube ich wirklich fest, dass wir nichts bekommen, was wir uns nicht ausgesucht haben. Es wird ein bisschen spirituell, aber ich glaube da wirklich dran, dass unsere Seele sich das aussucht. Und dass wir eigentlich auch alles haben, um das meistern zu können. Und dass wir wachsen an diesem Meistern. Und wenn ich jetzt gucke, so dieses Vermissen von einem gewissen Alter, die ersten Jahre war meine Mutter da und dann, ich glaube, da war ich keine vier, es kam der erste Schub. Und dieses Vermissen von dieser Beständigkeit in einer der Hauptbeziehungspersonen hat natürlich bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang in Beziehungen total krass geklammert habe und so, also ich ein bisschen verwegen, schräges Verhalten früher gehabt in Beziehungen. Also da nochmal Respekt an alle meine früheren Freunde und mein Ehemann, mein früher, dass sie das gut ausgehalten haben. Denke ich heute manchmal, yeah, da war ja was los bei mir, viel Drama. Und gleichzeitig aber zu wissen, dass das, wenn das heilt, was es dann ja irgendwann tut, wenn wir die Geschichte verstehen und wenn wir verstehen, dass zum Beispiel die Schwere meiner Mutter nicht meine eigene Schwere ist, dass Schizophrenie vererbbar ist, aber Studien zeigen, dass das nur in einem gewissen Maße ist, unter bestimmten Umständen und so weiter. Also wenn wir uns beginnen, mit Geist, Körper und Seele mit zu beschäftigen und Energie, ne, Aufstandsarbeit ist ja eine energetische Ablösung, tut ja so gut. Ne?
Ja.
Habe ich anders gemacht, aber hat mir auch total, musste ich tun und war wichtig. Und wenn wir das machen, dann entsteht so ein Raum da, wo der Schmerz ist. Und der Raum nimmt, ist wie so ein Licht. Von daher ist dieses, also da die Wunde ist, wo das Licht reinkommt, ist dieses Bild gut. Und in diesem Licht heilt einmal was, ohne dass es weg sein muss, sondern es wird wie mehr so ein Teil von uns, der aber nicht mehr schmerzt, wie eine Narbe, die wir haben, die wir sehen und die uns an Gutes und Schlechtes erinnert, an irgendwie Waghalsigkeit und Schmerz, aber die gleichzeitig auch für das Leben steht. Und die wir, in diesem Raum wird plötzlich was wach, nämlich jeder, der auf irgendeine Form etwas verstanden hat für sich und Wunden geschafft hat zu heilen, durch den Mut, sie anzugucken, durch das Vertrauen, das geholfen wird in bestimmte Leute, die einen da durchleiten können, ob es Coaches sind, Therapeuten, whatever, der wird es weitergeben. Das ist, und ich glaube, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Es ist wurscht, ob wir das machen, durch, indem wir zu Hause für unsere Familie kochen oder indem wir das machen, weil wir in einem Laden stehen, die Leute anlächeln und einen guten Satz haben für die, die bei uns einkaufen. Ob wir das haben, weil wir Coach sind oder Yoga-Lehrer, das ist ganz egal. Sondern wir geben immer weiter an die Menschen, die zu uns kommen, das, was wir gelernt haben. Und so entwickelt sich Menschheit weiter und so entsteht Bewusstheit. Guck mal, was los ist, wie viele Leute plötzlich versuchen, achtsamer zu sein. Neben dem Wahnsinn, der auch passiert, der sich genauso multipliziert. Aber welche Kraft diese Gegenbewegung hat. Und ich glaube, so entsteht dann auch tatsächliche Gemeinschaft über dieses Teilen und von unseren Wunden und von unserem Weg, weil ja die ganze Perfektion, die man auch so sieht, ob das jetzt auf einem Foto ist, in einer tollen Zeitschrift oder auf Instagram oder so, einfach ja eine Illusion ist, der Quatsch. Jeder heult, jeder ist mal wütend, jeder geht auf Klo. Also es gibt nicht die eine glatt geputzte Fassade. Und das erkennen wir, je mehr Leute sich trauen, das ist einfach toll. Und das lässt mich nicht los. Also je mehr ich das mache, umso begeisterter bin ich von diesem Weg. Wohin auch immer der führen mag, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist genau das Gleiche. Je mehr du dich befreist, umso mehr gibst du. Und umso leichter geht das und umso mehr kann es anderen dienen. Und
Ja, genau. Das heißt, ja, das ist ein schönes Bild auch. Das liebe ich auch sehr, dieses, dass wenn wir dann, wenn jeder das teilt, was er gelernt hat oder erfahren hat, dass wir dann einfach als Gemeinschaft dadurch wachsen können, ne? Und auch voneinander lernen können. Wobei mich ja die Frage beschäftigt, ob denn Glück wirklich etwas ist, was man lernen kann.
Weil, Ja. Reicht das oder soll ich erklären?
Nee, erklär das mal, weil was mich bei dieser Frage immer umtreibt ist, und das ist mag aber eben auch aus meinem Kopf eben dann schon wieder kommen, ist dieses, ja, Glück lernen, das hat dann schon wieder so einen Anspruch, da könnte dann schon wieder eine Anstrengung entstehen im Sinne von, das muss ich dann aber auch richtig lernen, das glücklich sein.
Nicht, dass ich das falsch mache.
Genau, nicht, dass ich das dann falsch mache mit dem glücklich sein, ne? Und deswegen, also ich hänge auch so ein bisschen an dieser Formulierung, das heißt, ist Glück eben eher etwas, was wir erfahren, was wir erspüren. Ich weiß, du arbeitest ja auch viel mit diesem inneren Kompass, das liebe ich sehr. Aber genau, das ist das, was ich so meine mit dieser Frage, kann man Glück lernen? Und da war gerade so ein spontanes Ja bei dir, wobei ich wahrscheinlich, also ich denke, das eine schließt das andere nicht aus, oder wie würdest du das sehen?
Absolut, genau. Das schließt sich gar nicht aus. Also ich glaube, was wir total checken müssen, ist, dass wir die Freiheit, Gefühle mehr entscheiden zu können, lernen dürfen. Weil unser Gehirn einfach überbewertet wird in unserer Gesellschaft. Muss ich einfach so sagen. Das Gehirn ist überbewertet. Die Gedanken sind überbewertet. Also all das, was unser Geist produziert, ist einfach total in unserer Vernunft, in Anführungszeichen, oder Wissenschaftsgesellschaft total überbewertet. Nichts gegen Wissenschaft. Also ich bin ein großer Freund von zum Beispiel Neuropsychotherapie und all diesen Feldern, die so bildgebende Verfahren einschließen und so. Geile Sache. Aber was man einfach raffen muss, ist, dass in unserem Kopf eine Maschine ist, die gewissen Regeln unterliegt. Und wenn wir die Regeln, wenn die wirklich einfach mal jedes Kind lernen will, ist meine große, also das möchte ich so unbedingt, ne? Dass Jugendliche verstehen, was ihr Kopf macht und dass sie, welche Chancen sie haben. Wenn ich das alles gewusst hätte mit 15, weiß nicht, was los gewesen wäre. Also, aber mal davon abgesehen, erstmal glaube ich, dass auch wirklich der erste Schritt ist häufig. Also wir haben irgendeine Wunde, wir haben ein Problem in unserem Leben, dass meistens brauchen wir diese Spannung, um loszugehen. Wenn es uns zu gut geht, dann wollen wir halt lieber irgendwie in der Hängematte liegen und das Leben genießen, was ja super ist. Und dann passieren Probleme und die bringen ja Wachstum in uns hervor. Nur dann müssen wir uns denen stellen und wir merken, mit den alten Mustern geht es nicht mehr und dann beginnen wir Entwicklung. Und wenn es gut läuft, beginnen wir uns selber zu reflektieren und zu überlegen, warum ist das eigentlich so bei mir? Und unser Gehirn ist, und das war für mich wirklich so ein Mindchanger, ist einfach nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Das Gehirn ist dazu da, dass wir überleben. Dass wir, wenn uns mal ein Auto angefahren hat, beim nächsten Mal schneller zur Seite springen. Oder früher halt vor einem Bär uns versteckt haben, wenn wir den gesehen haben. Oder die giftigen Bären nicht nochmal gegessen haben. oder Blätter oder Pilze oder was auch immer. So, dafür ist unser Gehirn. Das bedeutet, dass unser Gehirn ab unserer Geburt alle Arten von negativen Zuständen, also Angst, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Wut, speichert, aber nicht, hey, so ist die Situation gewesen, oh Mann, also nicht differenziert, sondern stark vereinfacht. Also es sagt quasi, okay, das ist passiert, das ist der Outcome, das ist das negative Gefühl. Ah, das bedeutet also, was passiert ist, ist Gefahr. Und ich habe, jetzt kommt ja bald mein Buch raus, ne?
Darüber müssen wir auch gleich noch reden.
Wo genau das erklärt ist, ne?
Ah,
danke
toll.
Für diese Frage, ich freue mich gerade sehr darüber. weil das bedeutet, vielleicht interessiert es Leute. Und da erzähle ich eine Geschichte, die erzähle ich in auch allen Seminaren, und zwar die Geschichte vom Bären, weil ich habe die in einem Seminar gehört und dachte so, ja genau, so ist das. Das bedeutet, unsere Vorfahren, die sind durch den Wald gegangen, um was zu essen zu sammeln in ihrem Körbchen. Und dann hat es auf der Lichtung geraschelt, die haben sich umgedreht und dann steht da ein riesiger Bär. Und alle, die gedacht haben, oh, wie puschelig und na du, die sind nicht unsere Vorfahren, die sind alle gegessen.
Die im Vertrauen waren.
Weggeschmissen und haben sich groß gemacht und geschrien oder sind weggerannt und haben sich totgestellt. Das sind unsere Vorfahren. Das heißt, das sind die drei Programme. Totstellen, kämpfen, weglaufen.
Weil die im Vertrauen waren, sind gefressen worden.
Ja, hat der Berge das lecker am Mittag. Lunchtime. Ey, Kollegen, komm mal, Lunchtime. Kannst du mir kaufen. Und das ist so unser Neandertaler-Gehirn oder limbisches System genannt. Also das Zentrum, was uns steuert, entweder in einen sympathischen oder parasympathischen Zustand. Also entweder in einen Zustand von Stress und Gefahr, Adrenalin, sodass wir schnell rennen können oder besonders flach atmen können, um uns totzustellen oder kämpfen können. Oder was parasympathisch, also für Bindung sorgt, gemeinsames Essen, Verdauung, Schlaf, Regeneration. Und unser Gehirn macht eigentlich nichts anderes, neben so ein paar Verstandesleistungen. Aber das limbische System macht nichts anderes, als zu gucken, woher kenne ich diese Situation? Gibt es Alarm? Muss ich Alarm schlagen? Und das macht es an rudimentär gemerkten Merkmalen. Die entscheiden wir auch nicht bewusst. Die eine Vorfahrin, die hat auf der Lichtung gedacht, ist weggerannt und hat dann in der Höhle gedacht, okay, Lichtungen sind gefährlich. Da sind Bären. Ich darf nur noch im Wald, nicht auf Lichtungen sammeln gehen. Die andere hat gedacht, bei Sonnenlicht ist gefährlich. Ich gehe nur noch in der Dämmerung. Und so entstehen Glaubenssätze, um uns vor Gefahr zu schützen. Und dann sind wir irgendwann, wie ich liebe das Bild aus dem Buch Die Seele will frei sein, das Bild von so einem Käfig, den wir haben aus lauter Glaubenssätzen. Wenn ich mich zu sehr rauswage, dann werde ich wieder ausgelacht. Also wir haben ja keine echten Bären mehr, die meisten von uns jedenfalls, Kanadier vielleicht ausgenommen oder so, aber vielleicht nicht so viele unter den Hörern hier oder Hörerinnen. Wir haben Stress, wir haben Scham, wir haben Schuld, wir haben Trauer, wir haben kranke Eltern oder wir werden vernachlässigt oder beschimpft oder uns wird Gewalt angetan oder was auch immer uns passiert ist. Jedem ist irgendwas passiert. Jeder hat irgendeine Art von Trauma. Die muss nicht pathologisch sich zeigen, also in einem therapiewürdigen Krankenkassenbegrifflichen Trauma. Aber die beeinflusst uns noch heute. Jede starke Emotion, insbesondere die negative, beeinflusst dauerhaft, wenn sie wirklich stark emotional ist, unser Verhalten durch unbewusst entstehende Wahrheiten dazu. Und die Wahrheiten sind wie eine Brille, mit der wir die Welt sehen. Plötzlich sehen wir auf jeder Lichtung die Gefahr. Oder im Sonnenschein lünkern wir immer nach Bären. Und das zu begreifen für den Weg, ich komme jetzt zurück zum Thema Glück, ne, kurz ein bisschen ausgeholt, aber das zu begreifen, zu sagen, okay, ich habe irgendwas erlebt, was auch immer, und noch heute beeinflusst, was ich erlebt habe, mein Verhalten, weil ein Teil von mir überleben will und überleben bedeutet, keine negativen Gefühle haben, sicher sein. Und das kann beim einen bedeuten, keine Fehler zu machen und dann bin ich besonders perfektionistisch und das beginnt mich total zu stressen, aber ich kann es irgendwie nicht loslassen, weil in mir diese Angst, also Eckhart Tolle will sagen, der Schmerzkörper ist, der dieses Verhalten hervorruft. Und das ist etwas auf dem Weg zum Glück, was wir lernen, ich finde, was wir unbedingt lernen müssen. Es ist wie, als würden wir endlich die Maschine in unserem Kopf selber lenken lernen. Und das gibt's gar kein richtig oder falsch, weil natürlich übernimmt die zwischendurch einfach so. Bei mir auch. Gestern erst wieder hier total miserabel drauf gewesen vorgestern schlechte Stimmung verbreitet in der ganzen Familie und. Einfach, weil es so war und mich irgendwas getriggert hat und ich nicht rausgekommen bin. Das ist Das bedeutet nicht, dass wir scheitern, sondern es bedeutet nur, dass es immer noch zu lernen gibt. Und das geht unser, ich glaube, es geht unser ganzes Leben so, außer wir sind irgendwie der Dalai Lama oder irgendwas, ne? Aber wir normalen Menschen, wir dürfen, und da liebe ich die Buddhisten für diesen Satz, wir dürfen einfach gucken, dass wir die 10.000 Freuden genießen und die 10.000 Leiden, die das Leben uns beschert, dass wir daraus nicht 20.000 machen, indem wir die immer wieder wiederholen und uns einschränken lassen. Und das, glaube ich, ist gut übbar auf dem Weg zum Glück. Und das schafft einen inneren Frieden, weil wir plötzlich weniger in dieser Angst leben müssen, weil wir die besser im Griff kriegen. Und in dieser Abwesenheit von unseren Angstprogrammen entsteht Raum für bewusste Entscheidungen. Und plötzlich denke ich, ich mache jetzt mal eine Pause, ich glaube, mir tut es gut. Ist ja wurscht, ob wenn da ein Fehler drin ist, werde ich schon hinkriegen. Und plötzlich kriege ich eine freie Entscheidung. Und wir haben neulich uns gesprochen über so einen Post von mir auf Instagram über die innere Pippi Langstrumpf.
Großartig.
Und das ist für mich die innere Pippi Langstrumpf. Die Freiheit zu vergrößern, selber entscheiden zu können. Gehe ich in dieses Drama jetzt rein oder schaffe ich es von außen zu betrachten, zu sehen, dass es ein alter Knopf ist? Kann ich mich beruhigen? Habe ich Techniken gelernt? Lasse ich mir helfen, heile ich langsam und kann dadurch immer mehr Raum in mir finden, wo ich freier bin.
Und auch diese, also den Post fand ich großartig, die innere Pipi-Channel hast du geschrieben.
Genau. Ne? Hat irgendjemand missverstanden, dachte, das innere Pipi-Channel, also, das habe ich nicht gemeint.
Nein, ich habe das, glaube ich, richtig verstanden und fand das großartig, weil da eben auch so, ja, mit Pippi Langstrumpf schwingt ja immer so eine Freude und Leichtigkeit mit und dass es eben nicht immer ernst und straight und richtig und perfekt sein muss. Na, und das fand ich schön. Ich glaube, du hattest das in diesem Kontext mit dem Älterwerden, dass du dir das, ja, ich weiß nicht mehr, ob du das geschrieben hast, aber ob du dir das erlaubst oder ob du auch immer mehr dazu hinkommst, mit dem Älterwerden, dir diesen Raum zu nehmen oder dem Raum zu geben?
Ja, ich glaube, Älterwerden ist eine große Chance. Also erstmal ein Privileg, ne? Aber eine große Chance, Beschränkungen, selbst auferlegte oder gesellschaftliche Beschränkungen mit dem Hintern einzureißen.
So. Schönes Bild.
Also ob das ist mit Schönheitsidealen, sich zu fragen, will ich die wirklich? Ist ja ein großes Thema, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, der bewegt sich immer zwischen 40 und Mitte 50.
Ja.
Und wo es einfach Stress gibt damit, ne, dass das Gesicht sich verändert, die Spannkraft durchaus auch im Gesicht so, also wenn die Schwerkraft auch im Gesicht so ihre Wege hinterlässt. Und mache ich da jetzt was gegen? Dass ich da was spritze? Und nicht, dass ich da jetzt irgendwie jemand verurteilen will, der das macht, aber zu sagen, okay, wann bin ich eigentlich gut? Muss ich mich noch optimieren oder kann ich einfach gucken, was macht mich glücklich und was macht mich frei und was entspricht mir? Und das äußerlich wie innerlich zu verfolgen, ich finde das, also das konnte ich mit 20 nicht. Mit 20 habe ich mir total einen Kopf gemacht, was Leute über meinen Hintern denken und weiß ja geil, was ich für Gedanken hatte. Also viele nicht sehr tiefsinnige, da kann ich auf jeden Fall sagen. Und es ist jetzt auch nicht immer noch so, als würde hier jeden Tag irgendwie die Weisheit nur so von der Decke regnen. Aber irgendwie so zu merken, ey, was erzähle ich mir da eigentlich gerade für eine Geschichte? Was ist das denn für ein Quatsch? Und zu sagen, wo kommt die denn jetzt her? Kann ich die loslassen? Kann ich mir was Besseres erzählen? Das ist einfach, klappt an manchen Tagen besser als an anderen, aber macht einfach frei. Und ich habe das Gefühl, in den Wechseljahre oder so, also dass das einfach auch so eine Einladung ist, zu sagen, okay, ich lasse Erwartungen los, die ich an mich habe, in meinen Rollen, die andere an mich haben und stehe zu mir im besten Sinne.
Und also du thematisierst das ja auch in deinem Podcast, dieses Arbeiten mit der inneren Stimme. Ne, das war ja auch so ein bisschen in dem Zusammenhang mit der inneren Pipi, also da auch eine Stimme in sich zu oder der Stimme Raum zu geben und zuzuhören, wenn sie einem Gutes auch sagt und wenn sie einem auch mal Dinge erlaubt, weil wir haben ja nicht nur die inneren Antreiber und die Stimme in uns, die uns einengt, sondern wir haben ja auch eine Stimme in uns, die uns Raum geben will und uns frei sein lässt. Und das fand ich so schön, diese Vorstellung davon, die haben wir alle in uns. Die Frage ist halt nur, wie finden wir dahin? Also wie können wir diese Stimme mehr hören als diese anderen inneren Kritiker, die so in uns auch den ganzen Tag sehr viel zu melden haben?
Ja, hast du gut gesagt und ist eine gute Frage. Die Antreiber sind Muster, die wir uns angewöhnt haben, weil wir denken, dann werden wir sicherer. Ne? Also wir beeilen uns oder wir machen perfekt oder wir versuchen stark zu sein, weil ein Teil von uns denkt, dann gäbe es Kontrolle, Sicherheit oder Anerkennung oder sowas. Und die Stimmen, die zu diesen Antreibern gehören und zu unserem Funktionieren in Anführungszeichen in unserer Welt, sind Stimmen im Kopf, sind Konditionierungen, die wir haben. Also gelernte Werte, übernommene Werte. Dinge, die uns gesagt haben, jetzt sei doch mal freundlich. Oder sein liebes Kind. Oder
das macht man nicht.
Holz ist schon wieder. Nicht, dass das jemand zu mir gesagt hätte, mein armer Vater, ne, der ist total lieb, aber das macht trotzdem alles was mit uns, was in der Schule passiert, im Freundeskreis, im Elternhaus, insbesondere wenn das Leute gesagt haben, die uns wichtig sind. Meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ey, das hat mich so lange gesteuert, das muss ich immer noch manchmal dem Impuls, jetzt mache ich das noch, dann ist es weg.
Ja.
Weil was du heute kannst besorgen, das ist so in mir verankert, weil das so ihr Ding war. Die war aber auch eine Nachkriegsfrau, die musste auch viel an dem Tag geschafft kriegen, ne, wo die noch eine Waschküche hatten mit so Trögen und so. Das war aber einfach eine andere Ackerei,
ja,
als wir das heute haben, wo ich denke, das brauche ich doch gar nicht. Ich kann einfach jetzt auf die Couch gehen oder auf den Balkon und mache die Wäsche morgen. Da muss gar nichts passieren. Und die sind in unserem Kopf und wir merken die, dass die kommen und häufig können wir auch zuordnen. Also sich mal fragen, woher kenne ich das, ist einfach geil. Mm. Wer hat das auch gesagt? Mm. Wen kenne ich, der das auch gesagt hat?
Um zu erkennen, dass das, um das zu differenzieren, ja, um zu erkennen, das ist gar nicht meine ursächliche Stimme, sondern die kommt von irgendwo anders her, die habe ich übernommen.
Die kommt von woanders her, hat oft einen guten Grund. Ne? Also meiner Oma wollte ich als Kind natürlich ähnlich sein. Weil ne, was wir lieben, dem wollen wir ähnlich sein, weil Ähnlichkeit macht Bindung und Bindung ist ein Grundbedürfnis. Also wollen wir unbewusst oder bewusst Menschen ähnlich sein. Das ist häufig ein großes Thema, wenn Leute nicht abnehmen können. Mhm. Ne, wenn in der ganzen Familie das Gewicht ein bisschen höher war und man vielleicht über die verkniffenen Dünnen gesprochen hat, dann will man nicht unähnlich werden. Da geht es gar nicht darum, dass Dünne doof sind, sondern diese Ähnlichkeit beibehalten, die gemeinsamen Themen zu behalten. Das ist auch ein Thema, wenn Leute zu gut drauf sind, dass dann manchmal der Freundeskreis nicht klarkommt damit und sagt, was ist, nimmt die denn, bitteschön. Muss man sich manchmal auch richtig zusammenreißen, dass man nicht die Leute nicht einfach total entnervt kriegt, einfach weil man so jetzt eine gute Laune hat. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Die andere innere Stimme entsteht in der Stille. Mhm. Und das heißt, was wir brauchen unbedingt, jeder, ey, bitte jeder, der hier zuhört, unbedingt brauchst du das. Ich muss kurz näher ans Mikro kommen. Ich hoffe, das ist eindrucksvoll. Wir brauchen irgendeine Art von Meditationspraxis. Und da müssen wir nicht verbrezelt auf dem Boden sitzen und drei Räucherstäbchen in den Ohren haben oder so, sondern einfach sitzen, meinetwegen morgens auf dem Klodeckel im Bad und kurz 2 Minuten die Augen schließen, Timer an und einfach atmen. Reicht schon. Damit beginnen, dann 3 oder 5 Minuten draus machen. Wenn ganz wild kommt, vielleicht auch mal irgendwann 10. Aber ich würde mit 2 Minuten starten und beginnen zu beobachten, wie wild der Kopf ist und zu sehen, aber dass die Gedanken alle, ich habe das früher auch Leute sagen hören, ich habe das nicht gerafft, also es hat bei mir ein paar Jahre gedauert, bis ich das auch fühlen konnte, aber dass die Gedanken wie in so einem Raum entstehen. Und wir eigentlich der Raum sind und nicht die Gedanken. Hm. Die Gedanken sind Spiegelungen unseres Geistes, Konditionierungen, alte Erinnerungen, die aufflattern. Weil unser Gehirn mag nicht, wenn das übergangen wird. Das macht die Feuer die ganze Zeit in den Stuss. Man muss sich nur mal selber zuhören, auch was man so denkt. Das kann, also das ist wirklich Lappalie nach Lappalie und dann auch noch wiederholend. Das ist gar nicht so geil, was wir so denken.
Ja, das stimmt, ja.
Aber wenn wir lernen, diese Stille zu haben und da reinzuatmen und uns ein Stück reinfallen zu lassen, das einfach üben, dann entstehen irgendwann Worte, Gefühle, Bilder, je nachdem, was ist, manchmal auch ein Duft, den wir plötzlich wahrnehmen. Und das entsteht, wir fühlen, also man kann es dann spüren, dass das an einem anderen Raum ist. Bei mir ist es so im Bauch, Herzraum, da entsteht was. Und das ist wie, als würde ich das nicht selber denken, sonst würde das jemand sagen. Das ist häufig auch in so einem Du musst so und mach weniger oder so. Ich kriege meistens irgendwie so Anordnungen. Wieder wie so ein Duracell, hier ist durch meinen Alltag gegangen bin, weil mehr machen hilft ja.
Yeah.
Das geht ja nicht weg. Und das Schlimme ist ja auch, dass wir auch belohnt werden mit unseren Antreibern. Also Leute loben uns ja, was du alles schaffst oder so. Und schon haben wir noch mehr Bock, viel zu rennen oder irgendwas anderes zu machen, stärker zu sein, uns mehr anzustrengen, was auch immer unser Muster ist. Und aber zu spüren, dass es eine Weisheit gibt, wie so ein Wissen, was irgendwie wahrscheinlich, ich glaube, das ist älter, als wir jetzt sind, irgendwie, ist irgendwie verbundener mit Universum oder an was man glaubt. Und dafür brauchen wir, Stille dafür.
Ja.
Und jetzt kommen die zwei Sachen zusammen, die ich gesagt habe, weil dieses Lernen, den Schmerz zu verstehen und zu verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken sind und dass der Schmerz häufig alt ist und damit auch die Muster ein bisschen zu enthebeln, macht halt Platz dafür. Und das ist was, das kann sich ziehen über Jahre, aber es ist, und wir dürfen es einfach angehen, wie wir Bock haben. Das ist nichts, wo jetzt, also Persönlichkeitsentwicklung ist nichts, wo man einen Preis gewinnt. Gibt kein Treppchen. Man ist auch nicht fertig. Also besser, man macht das mit Spaß. Und ja, dann, wenn man Lust hat, weil ansonsten ist das die nächste Sache, die stresst.
Genau. Ja.
So.
Genau.
Und das ist einfach, das liegt nicht daran, dass es Persönlichkeitsentwicklung gibt oder Psychologie oder Coaching oder Energiearbeit oder Öle oder Yoga oder was auch immer hilft, sondern es liegt daran, dass wir auch die neuen guten Sachen mit den alten Mustern angehen manchmal. Mhm. Um gut genug zu sein, um hier Beste zu sein. Da wollen wir unserem Umfeld zeigen, wie gut wir da schon sind und haben wir tolle Ratschläge für alle. Es gibt Freundinnen, die erzählen mir nichts mehr, weil ich immer so knackige Ratschläge habe. Und sagen jetzt schon immer vorher so, ich will aber das nur erzählen, Silja. Weil ich dann da mit meinem selbsternannten Selbsthilfeweisheiten, da kriegt man, wenn man Pech hat, dann so einen ungefragten Kübel über den Kopf. Ja. Da muss man aufpassen, das ist ja auch das Ego, ne?
Ich weiß was,
mach mal so. Da muss man sich schön, also die Muster sind überall, auch in den neuen Themen, ne?
Wobei das ja toll ist, also wenn man dann dir auf Instagram folgt, wie viel Denkanstöße du gibst zu dem Thema und wie viel Inspiration und das aber wirklich immer mit so viel Leichtigkeit und Freude. Also ich finde, da kann man auch sehr gut ernstere Themen sich anschauen mit dieser, mit der Art und Weise, wie du das so transportierst. Und du gibst ja eine Menge auch an kostenlosen Inhalt raus auf deinem Instagram-Account, das Inner Peace Training, ne? Das ist kostenfrei. Mhm. Und dann hast du natürlich dein Online-Programm und jetzt das Buch, das kommt. Das hast du ja eben schon angesprochen. Wie spannend ist das denn? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie toll ist das? Das war ja, glaube ich, auch ein Traum, den du schon länger hattest, oder? Mit dem Buch.
Ja, das ist ganz, ganz alter Traum von mir. Und wie das so ist mit Träumen, kommen die ja dann in einer anderen Gestalt. Also irgendwann so mit, weiß ich nicht, 14, glaube ich, habe ich gedacht, ich werde mal so Krimi-Autorin. Als ich so aus den Enid Blyton Büchern rausgewachsen war, dachte ich, dass ich werde mal für die Teenies, werde ich mal Krimis schreiben. Ne? Ja. Man will ja das tun, was man selber gerade braucht. Das ist einmal ein Antrieb. Und dann habe ich das natürlich wieder verworfen. Dann kommen die Selbstzweifel mit dem Wachsen der Pubertät. Und dann macht man irgendwie Sachen, die vielleicht nicht unbedingt... Ich habe ja dann eine Banklehre gemacht, also die einen nicht unbedingt weiterbringen, was die Träume angeht. Und jetzt halt, weiß ich nicht, fast 40 Jahre später irgendwie kommt plötzlich so ein Buch. Und es war, ist wirklich... Ich freue mich einfach total darauf. Und gleichzeitig habe ich beim Schreiben schon gedacht, jo, schreibst ein Selbsthilfebuch und hängst hier selber mit den gleichen Themen. Weil natürlich, wenn was uns wichtig ist, kommen alle alten Muster hoch. Ne? Ich war so kontrollierend und streng mit mir. Und meine Praxis hat manchmal nicht mehr gewirkt. Und meine Haut ist ganz schlimm geworden, also Abgrenzung.
Mhm.
Und dann ist eine neue, dann muss man das angucken. Ne? Da hilft ja nichts. Ne? Über die Haut muss ich das dann angucken. So bin ich zur TCM gekommen.
Ja, ich erinnere mich.
Was mir so geholfen hat, wo du mir auch sehr geholfen hast, das muss ich auch nochmal, bin ich sehr dankbar für die Anstöße, die du da mir einfach so gegeben hast und die mich dann einfach weitergeführt haben in der Recherche und Bücher gelesen und mit deinem Kochbuch gearbeitet.
Schön.
Dann schreibt man so ein Buch und denkt so, ja, aber das trotzdem, trotz allem, ich habe jetzt das Hörbuch einsprechen dürfen, was ja auch ein großes Privileg ist, dass das überhaupt produziert wird.
Ja,
und
toll.
So. Und dachte nur so, nee, das ist auch okay. Also das ist genau die Sachen, die ich immer noch brauche. Und ich habe damals dem Verlag gesagt, der Verlag hat gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne ein Buch schreiben, was ich selber gern vor 10 Jahren gefunden hätte oder vor 20 Jahren. So ist der Plan. Und ich hoffe, dass es einfach ein paar Leute gibt, die das nehmen und sagen, ach, jetzt, okay, dann die Übung nehme ich und das mache ich jetzt mal und denen das weiterhilft. Und das ist auch die Idee von allem anderen. Also natürlich muss man auch irgendwie ein paar Sachen machen, die Geld reinbringen, weil ja Miete zu bezahlen ist. Aber ich glaube, dass wir eigentlich da sind. Also eigentlich müssen wir die Sachen teilen und deshalb versuche ich ganz ausgewogen, also intensivere Inhalte, wo halt viel von Zeit und Wissen bei mir reinfließt, die kosten halt auch Geld, sind hoffentlich bezahlbar. Und sowas wie das Inner Peace Training, was halt eine Anleitung ist für diesen inneren Raum, für Meditation, das muss kostenlos sein. Was muss jeder können? Ja. Das muss jeder machen dürfen. Und genau wie ein Podcast. Siehst du ja auch jetzt, Podcasts sind erstmal ja eine Investition, weil man, wenn man technisch jetzt nicht total die Granate ist, dann hat man so einen Florian oder jemand anders im Hintergrund, der da freudig die Sachen zusammenmixt und für den Ton sich, um den Ton sich kümmert und so.
Danke, Florian, du machst das toll.
Florian, wir sind Florian-Fans. Kurze Werbung hier für unseren Podcast-Produzenten. Genau. Und gleichzeitig, es gibt einem das so viel, weil man halt selber auch in seinen Themen, also weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe das Gefühl, je öfter ich was höre von jemandem und Leuten länger folge, umso klarer wird die Botschaft. Da habe ich bei dir das Gefühl, bei anderen, bei mir spüre ich das halt auch, umso klarer wird irgendwie der Kern und umso nachvollziehbar wird das. Und das geht auch nur, wenn wir teilen und drüber reden.
Ja, ja, genau, genau, weil darüber bekommen wir ja auch diese Klarheit. Ne? Wenn wir uns immer nur mit unseren eigenen Themen in unserem stillen Kämmerlein bewegen, dann passiert da nicht viel. Ne?
Ja, das Gift.
Mhm. Ja, genau, genau. Aber wenn ich dir das so sagen darf, also ich finde das großartig, dass du eben auch, das sagst du ja auch immer und das teilst du ja auch, dass du eben ja auch noch auf dem Weg bist und du hast ja nicht fertig. Und ich finde, das
ich
muss,
glaube echt, haben wir nie, ne?
Ja, und das muss auch, finde ich, gar nicht der Anspruch sein, um ein Buch schreiben zu können. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das erreicht viel mehr Menschen noch, wenn man das Gefühl hat, ach, guck mal, die ist auch immer noch auch auf dem Weg und bei der klappt es auch nicht immer 100%, weil das ist ja das, was wir meistens vermittelt bekommen, sei es auf Social Media oder tatsächlich auch durch Bücher, dass wir immer denken, oh ja, die kriegt das aber hin, ja, der hat es total raus und dann unterm Strich, alle können es, nur ich nicht. Und ich finde nicht, dass das hilfreich ist oder dass das ermutigend ist.
Nee, hey, das ist genau, das ist häufig für uns ja so. Danke erstmal für dein Lob. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir ja, was wir auch brauchen, den Mut dazu, uns zu zeigen, wie wir sind, damit dieser Hunger nach Perfektion und Optimierung weggeht.
Ja.
Dieses Denken, wenn ich mich nur erst verändert habe, dann bin ich richtig und dann wird es einfacher. Nee, du musst es dir jetzt gerade in diesem Moment musst du es dir einfacher machen. Die Art, wie du gehst, wie du sitzt, das muss schön sein, leichter. Alles darf, ich liebe hier den Satz von Elena Brauer, alles zu einer Kunst machen, alles heilig machen. Also jede Alltagshandlung, jedes Glas Wasser, was ich nehme, zu wissen, das tut mir gerade gut. Jede Kleinigkeit, also je mehr Bewusstsein, je mehr Gutes und je leichter wird's. Aber nicht, weil dann komme ich an und dann wird's endlich, sondern weil dann ist es einfach schöner.
Genau. Ja, ja.
Das, glaube ich, ist gemeint, würde ich heute sagen. Wir haben alles in uns und der Weg ist das Ziel. Das habe ich früher nämlich nie verstanden in den Yoga-Klassen, als ich angefangen habe mit Yoga, dass ich, was meinen die? Dann sagt die Yoga-Lehrerin, jetzt ruhe dich mal im Hund aus. Ich war da am Kämpfen mit meinen Schultern und meinen Armen. Ich denke, was ist mit der Frau los? Und dann... Das sind immer, ja, und Yoga halt geschmeidig, der Weg ist das Ziel, wie auch im Leben nicht, der Weg ist das Ziel. Nee, ich will jetzt endlich den Job und das haben und die Kinder und zack, 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 das will ich jetzt haben. Aber zu verstehen, nee, wenn du es hast, ist das, hat das nächste Ziel sich schon längst geformt in deinem Kopf und dann rennst du durch dein Leben und du musst es dir einfach jetzt schön machen und das bedeutet, du musst lernen, die Muster, die dich am Schönmachen hindern, da sind wir wieder beim Start vom Podcast, aufzuräumen.
Ja. Ja, genau.
Das und das bleibt einfach, also wie gesagt, beim Hörbuch einsprechen, erster Tag, ich natürlich total Schiss gehabt, dass ich da hinkomme. Man hört ja ein bisschen meinen Ruhrpott-Dialekt. Und dann sagt er, hat man so eine Hörbuchregisseurin, die war total nett und natürlich genau, weil sie wollte, dass das Buch gut wird. Und dann kriegt man jeden dritten Satz gesagt, hier bitte das T nochmal, den Satz bitte nochmal mit nicht statt nicht.
Wirklich?
Sagen und bitte hier auf Punkt sprechen und so. Also man kriegt lauter gute, dann sagt der Tontechniker, ich habe deinen Schuh gehört, bitte den Satz nochmal. Also man wird die ganze Zeit unterbrochen mit irgendwelchen Anweisungen.
Oh Gott.
Und dann war ich am ersten Tag natürlich total gestresst und dachte auch, hatte vor allen Dingen auch totalen Schiss, dass wenn ich jetzt mein Buch ein halbes Jahr später einlese, dass ich das plötzlich kacke finde.
Ja, ja.
mich auch noch. Und ich war so unentspannt. Und ich war so, dann kriege ich so eine, es hat ja jeder ein anderes Muster. Meins ist ja mehr tun. Also ich musste mich total beherrschen, nicht schneller zu reden. Ne? Das ist ja dann mehr tun. Und ich kriege dann so eine bossy Attitude. Deshalb war ich früher so gut in Firmenkontexten. Mhm. Weil ich, wenn ich unter Stress bin, dann kriege ich so ein, okay, wir machen jetzt hier und hier und so bitte nicht. Und alle hören auf mein Kommando. Und diese armen Leute am ersten Tag, ne? Mit meinen knapp an der Diva vorbeischrappenden Verhalten da, ne? Also zum Glück habe ich am zweiten Tag hingekriegt. Aber dann denke ich, bin ich nach Hause gekommen und dachte nur so, ey jo, kannst du mal bitte zwischendurch atmen? Diffuser hatte ich schon mit, ne? Aber ja, kannst du nicht mal bitte in den Griff kriegen und mal raffen, dass hier keiner dir was will, sondern dass nur dein Ego und dein Schmerzkörper gerade in Aktion ist. Und dann war es am zweiten Tag zum Glück besser, ne?
Ja, ja, sehr lustig. Aber ich habe das Bild, ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja.
Genau. Und ich glaube, das geht uns allen so.
Ja. Das hoffe ich auch.
Ein bisschen beruhigt mich der Gedanke.
Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und deswegen.
Wenn jemand schreibt mir, nee, ich nicht, ne?
Und sag, wann kommt denn das Buch und wann kommt das Hörbuch?
Also das Buch und das Hörbuch kommen sehr wahrscheinlich gleichzeitig. Wir sind gerade im zweiten Umbruch. Dir sagt das was, aber das bedeutet, man kriegt irgendwie so zugeschickt, wo die Fotos sind und muss nochmal gucken, ob das wirklich alles so stimmt und die Fotos an der richtigen Ecke sind und ob man das auch wirklich so mag und die Zitate richtig sind und so. Und dann kommt es wahrscheinlich Mitte Juli. Also es muss jetzt nach hinten verschoben werden, sodass wir Mitte Juli sind.
Yay.
Ich bin so aufgeregt und ich freue mich so. Also ich glaube, ich werde, neulich hat eine Freundin gesagt, du bist gar nicht so aufgeregt, wir haben ja schon mal so Kalenderbücher produziert und so, wie bei den Kalenderbüchern, sage ich, nee, ich habe einfach, da ist noch mehr drin und ich bin so, ich kann das noch nicht fassen. Also ist noch dieses so, ey, geht das jetzt echt? Wenn ich jetzt so einen Umbruch kriege, dann kämpfe ich immer ein bisschen mit den Tränen und ich glaube, ich raste total komplett aus, wenn ich hier diese ersten Bücher zu Hause habe.
Ja, das ist ein spannender Moment, wenn dieser Karton kommt.
Du kennst es ja schon.
Ja,
ne?
Und dann machst du den auf und dann, dann liegen die da so fertig, druckfrisch drin. Das ist ein großartiger Moment. Moment.
Also da bin ich jetzt schon, denke ich so, Gott, wenn das kommt, dann das wird irre. Ja. Und ich muss auch mal sagen, ey, Respekt an alle, die mehr als ein Buch geschrieben haben. Das ist ja so eine Schweinearbeit.
Ja, vor allen Dingen das Entscheidende ist mehr als ein Buch. Weil beim ersten macht man das ja aus so einer Naivität heraus, weil man überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, was da auf einen zukommt. Was ja auch gut ist, weil sonst würde man das im Zweifel nicht tun. Aber beim zweiten Buch weißt du es ja. Und sich da dann nochmal drauf einzulassen, ist schon ein bisschen verrückt.
Aber
echt. Oh, Silja, ich freue mich sehr und danke dir auch sehr irgendwie für diese ganzen Inhalte und Anstöße und Inspirationen und ja, deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und alles, was du so rausgibst. Du gibst so viel und das ist wirklich so ein Geschenk und ich bin einfach so glücklich, dass ich dich, ja, was vor anderthalb Jahren gefunden habe. Ich glaube, über den Podcast und dann das Coaching auch bei dir machen durfte, die tolle Yoga und Coaching Immersion. Also wirklich, ich finde, du bist ein Geschenk und deine Arbeit ist so wertvoll und ich danke dir da wirklich sehr drauf und ich freue mich riesig auf das Buch und habe jetzt aber noch eine abschließende Frage zum Thema Glück und die kommt natürlich ernährungsbedingt. Was ist denn so dein Food-Elixier, dein Food-Glücks-Elixier? Also was hast du, was du super gerne isst und was dich einfach immer, immer glücklich macht?
Also erstmal vielen Dank. Und ich freue mich auch total, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Da müsst ihr jetzt mal kurz durch, liebe Zuhörer, kurz mal hier die Liebesbekundung austauschen. Das macht richtig Spaß und irgendwie zu sehen, wie Dinge sich entfalten bei anderen, ist einfach total toll, finde ich. Ja, also von der Freude geht mir das genauso. Vielen Dank für dein Vertrauen und dass du damals dabei warst. Essen. Also darf ich mir jetzt eins sagen?
Klar.
Also ich habe eine Sache, die ist immer geil.
Ja.
Immer geil. Und das ist warmes, getoastetes Brot mit veganem Schoko-Haselnussaufstrich.
Ja.
Und das ist nicht zuckerfrei. Manchmal mache ich mir den zuckerfrei, wenn ich so eine wilde Ernährungs-, jetzt mache ich aber ganz Detox-mäßig, dann mache ich zuckerfrei und glutenfrei und keine Ahnung, und Brot besteht nur aus so gepressten Leinsamen und so, das ist super. Schaffe ich manchmal, aber meistens ist es ein warmes Dinkeltoast und zwar in der richtigen Temperatur, sodass der Schoko-Aufstrich ein bisschen weich wird, aber nicht ganz zerfließt.
Ja.
Ey, das kann ich inhalieren, da beiß ich auch nicht so kleine so Queen Elizabeth-Bissen ab, sondern dann habe ich quasi mit dem ersten Happen das halbe Toast im Mund. Ja, und das ist so ein, das habe ich in der Kindheit schon geliebt und ich einfach, also das macht immer gute Laune bei mir.
Ja.
Deshalb, ich mache das auch mittlerweile, mache ich das in vertretbaren Dosen. Früher habe ich mir, da war das tatsächlich mein, eins meiner Grundnahrungsmittel, was natürlich ein bisschen gänglich war. Was die gesundheitliche Ernährung angeht. Erstmal ein bisschen Fett mit Zucker, ein Hauch Haselnuss drin. So, was ich ansonsten liebe, sind diese ganze asiatische Ecke, liebe ich total. Ich kann das immer noch nicht so gut selber, aber wenn ich bei einem guten Vietnamesen so eine Pho essen darf, da kann ich mich auch reinsetzen, wenn ich so heiß werde. Ne? Also geil. Ja. Oder so Herbstrollen, Frühlingsrollen. Ja. Also nee, Sommerrollen heißen die, mit dem Reispapier.
Mit dem Sommer,
und frischer Koriander und so, da könnte ich total, das ist so mein so muss energiegeladenes Essen schmecken.
Ja.
Das schmeckt irgendwie lecker und das gibt mir richtig, ich gebe danach nie müde, das gibt mir so eine Power. Du hast das ja in deinem Buch auch geschrieben, dass bei den richtigen Sachen haben wir nicht dieses Mittagstief, sondern wir kriegen diese, das habe ich bei so einem Essen total, das hat so eine Leichtigkeit und ich lerne das gerade zu üben, zu kochen selber, das klappt mal besser, mal schlechter. So.
Ah, ja.
Und dann habe ich noch eine Sache, die ich total liebe und das ist, ich habe ein veganes Lasagne-Rezept auf meinem Blog, da muss ich mal kurz sagen, bei Glücksplanet einfach Lasagne googeln. Ey, und die könnte ich einfach, wenn wir Gäste haben, die, das ist so mein
Standard.
Das ist halt einfach und alle sind happy, auch die nicht vegan, aber schmeckt man nicht, dass das vegan ist. Und die fragen schon mal, vorher gibt es denn wieder Lasagne?
Ich das ist das Beste. So Angst,
ich koche immer das Gleiche, als wir noch Gäste haben durften, weißt du, damals.
Ja.
Wenn irgendwann wieder Gäste da sind, dann kenne ich die ja gar nicht mehr. Dann kann ich die jetzt mal wieder ein paar Mal kochen. Aber früher musste ich dann, war ich immer ganz erleichtert, weil ich dachte, ja, war jetzt auch meine Idee.
Ach, super. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Italienisches Essen macht das für mich auch total, ja. Großartig.
Ja, auch so, ne, es gibt auch zum Beispiel so ein frisches Ciabatta, Gluten hin oder her, in so ein gutes Olivenöl tun. Mit
ein bisschen Prise Salz. Mega.
Also es gibt schon geil, also Essen ist schon geil, aber auch ist, klar, ist auch immer eine Sache von, das habe ich auch jetzt erst lernen dürfen, indem ich so Accounts wie deinem folge, dass es einen Unterschied gibt, ist auch wieder Gedanke und innere Stimme zwischen einer Angewohnheit, was zu essen, und einer Intuition.
Ja.
Und dass wir auch da eine Pause brauchen. Also nicht der Angewohnheit sofort nachgehen, sondern einen Moment innehalten und zu fühlen. Das habe ich bei dir erst irgendwann mal gehört und dann begriffen, dass wir der Intelligenz eigentlich glauben können, die nach dem ersten Impuls kommt.
Ja, genau. Genau. Und das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, diese Achtsamkeit und diese Stille und dieses Anhalten und dieses sich bewusst werden, wenn das der Schlüssel zum Glück ist, das trifft ja auf alles zu und das trifft auch für Glück beim Essen zu oder das ist das Einzige, was auch wirklich meiner Meinung nach hilft gegen emotional getriebenes Essen. Ja, wenn du dir wirklich diesen Raum gibst, um mal hinzuspüren, wie geht's mir gerade, warum brauche ich das, welches Bedürfnis soll das erfüllen und dann natürlich im nächsten Schritt, okay, wie könnte ich das anders lösen, aber das ist diese Achtsamkeit, ne? Das ist das, was uns da hinbringt, zum Glück im Alltäglichen, in dem Moment jetzt, glaube ich, ganz fest.
Ja, genau. Und das Essen ist ja dann in so einem Fall bei emotionalem Essen einfach ein Anker.
Genau, ja, genau.
Ja, das stimmt,
ja. Silja, ich könnte wieder Stunden mit dir weiterquatschen, aber mit dem Blick auf die Uhr bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um zu kommen, um mit mir zu quatschen. Und da war jetzt so viel Wertvolles drin. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und ja, für alles, was du mit uns teilst. Wirklich, kann ich gar nicht oft genug sagen. Ist mir wirklich, ist mir ein Bedürfnis und ich danke dir sehr. Ich fühle mich ganz geehrt, dass du da warst. Vielen Dank.
Oh, ich freue mich so, dabei zu sein bei deinem schönen Podcast. Und danke dafür für die Einladung. Danke an alle fürs Zuhören und fürs Supporten. War mir eine große Freude. Hat viel Spaß gemacht. Schönes Gespräch.
Danke dir. Das war das Interview mit der lieben Silja. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und falls du Silja noch nicht kennst, dann schau in die Shownotes. Dort verlinke ich ihren Blog, ihren Podcast, ihr Instagram-Account. Und auf meinem Blog findest du dann auch noch Infos zu ihrem Buch, das bald erscheinen wird. Und wenn du jemanden kennst, dem die Folge auch gut tun würde, dann leite sie sehr gerne weiter. Darüber freuen Silja und ich uns gleichermaßen. Für heute sage ich nun vielen Dank fürs Zuhören. So schön, dass du wieder dabei warst. Bis nächste Woche. Alles Liebe, bleib gesund und hab noch einen wunderbaren Tag. Abend, wo auch immer du gerade bist.